Glück auf! Willkommen in der Graukaue, dies ist der Kurvenschubser-Podcast. Moin André.
Moin Michael.
Also, es ist mittlerweile 3 Monate her, dass wir unsere letzte Folge aufgenommen haben und es wurde mal wirklich Zeit, mit der nächsten zu beginnen. Das Intro will doch, ist raus. Bevor wir anfangen, habe ich noch eine Sache, die mir gerade eingefallen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da letzte Folge schon drauf hingewiesen habe, weil es jetzt so lange her ist, oder ob ich das in der letzten Folge schon korrigiert hatte. Der Punkt ist, dass ich in entweder der letzten oder vorletzten Folge gesagt hatte, dass unsere Sendungsnotizen, die ich zu jeder Episode erstelle, nicht mehr mit den Podcast-Feeds ausgeliefert werden. Was aber Quatsch ist, das stimmt einfach nicht. Ich hatte das verwechselt mit den normalen WordPress-Feeds, über die alle Beiträge und Episoden ausgeliefert werden. Da stecken jetzt nur noch die Kurzfassungen drin, aber die Podcast-Feeds, die eben auch die Audiodateien beinhalten, die ihr mit eurem Podcatcher abonnieren könnt, die beinhalten weiterhin die Sendungsnotizen, sodass sie in den Podcatchern auch angezeigt werden können. Das hatte ich irgendwie verwechselt in der letzten oder vorletzten Episode und nur damit sich keiner wundert, wollte ich das nochmal eben richtigstellen. Mittlerweile zum dritten Mal möchten wir in dieser Folge über den Nobelpreis, den Wirtschaftsnobelpreis und den IG-Nobelpreis sprechen, jeweils aus diesem Jahr, aus 2019. Darüber hinaus habe ich noch 2, 3 weitere Themen vorbereitet, die wir am Ende noch anschließen werden, wenn wir Zeit und Lust haben. Und ja, ich muss mal gucken, wie lange wir durchhalten. André, du bist ein bisschen erkältet. Und ich hoffe, dass ich mich nicht während der Aufnahme erkälte, weil ich weiterhin am offenen Fenster aufnehmen muss. Weil hier das Kabel raushängt und mittlerweile ist es ja ein bisschen frisch draußen, aber ich glaube, das passt schon, das kriege ich hin. Noch ist es nicht zu kalt. Also, fangen wir mal an mit dem Wirtschaftsnobelpreis, beziehungsweise dem Preis, der sich mit vollem Namen Sveriges Riksbankpreis in den Wirtschaftswissenschaften in Erinnerung an Alfred Nobel nennt, Mitte Oktober. Als letzter der Nobelpreise wurde der Wirtschaftsnobelpreis 2019 bekannt gegeben. Und zu dieser Bekanntgabe werde ich mal einen O-Ton abspielen. Das ist das Nobelpreiskomitee in Stockholm bei der Bekanntgabe des Wirtschaftsnobelpreises 2019.
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel for 2019, jointly to Abhijit Banerjee, Esther Duflo, and Michael Kremer for their experimental approach to alleviating global poverty.
Genau, das YouTube-Video, aus dem das entnommen ist, habe ich in den Sendungsnotizen verlinkt. Da könnt ihr euch die ganze Pressekonferenz anschauen, bei der die Preisträger bekannt gegeben wurden. Also der Wirtschaftsnobelpreis verteilt sich in diesem Jahr auf 3 Leute. Der erste Wissenschaftler ist Abhijit Banerjee. Der ist geboren in Mumbai, Indien, hat seinen PhD von Harvard und ist jetzt Professor am MIT. Also Massachusetts Institute of Technology. Dann Esther Duflo ist in Paris, Frankreich geboren worden, hat ihren PhD vom MIT und arbeitet dort jetzt als Professorin. Michael Kremer ist meines Wissens US-Amerikaner, hat sein PhD von Harvard und arbeitet dort jetzt als Professor. Genau, MIT und Harvard sind natürlich 2 Adressen, mit denen jedes Jahr zu rechnen ist, wenn es um die Nobelpreise geht. Beide sind ja ansässig in Cambridge, Massachusetts, also einem wahrscheinlich recht kleinen Ort direkt vor den Toren von Boston. Banerjee und Duflo sind privat übrigens liiert. Esther Duflo ist die überhaupt erst zweite Frau, die diesen Wirtschaftsnobelpreis erhält. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist sie seit längerer Zeit die erste Europäerin, die den Preis erhält, weil es in der Vergangenheit fast ausschließlich US-Amerikaner waren, wenn ich mich nicht vertue.
Aber die Ullström war, glaube ich, die letzte, ne? Die Schwedin. Die war ja auch die erste
Frau. Das war die erste Frau, genau. Achso, du meinst, das war auch die letzte Europäerin?
Das weiß ich jetzt nicht, aber die kam mir jetzt erstmal in den Sinn, weil sonst wie die Jahre davor. Jetzt gar nicht.
Ja. Ich glaube 2016, da wurde der Preis doch für die Beiträge zur Contract Theory verliehen. Da könnte ein Europäer dabei gewesen sein, habe ich irgendwie das Gefühl. Aber gut.
Und Pissarides, ist ja nicht irgendwie Zypriote oder so.
Oh, das könnte sein, ja. Ja, gut, ist auch nicht so wichtig, ne?
Ja.
auf jeden Fall ausgezeichnet wurden die drei für ihre Beiträge zur Entwicklungsökonomik. Die haben einiges getan, viel geforscht mit Hilfe von Experimenten zur Bekämpfung von Armut und haben diese Experimente durchgeführt auf der Ebene des Individuums oder auf der Ebene einer kleinen Gruppe. Das heißt, die Fragestellungen, die sie formuliert haben, die waren recht klein und präzise. Und Ziel des Ganzen ist es natürlich, sich Detailfragen zu widmen, um genau zu verstehen, warum arme Menschen die Entscheidungen treffen, die sie treffen und warum sie so handeln, wie sie handeln. Und worauf ich mich hier beziehe, ist übrigens die Veröffentlichung vom Nobelpreiskomitee. Wenn die Preisträger bekannt geben, dann veröffentlichen die immer zwei Dokumente. Das eine ist eine Kurzfassung, das andere ist eine recht längere Fassung, die ja beide das Lebenswerk oder die Forschung, die wissenschaftliche Arbeit der Preisträger beschreiben. Die kürzere Fassung wird als populärwissenschaftlich bezeichnet und die längere Fassung ist dann die wissenschaftliche Fassung. Ich habe dieses Mal nur die populärwissenschaftliche gelesen. Da wird Folgendes angeführt bezüglich der Entwicklung der Armut auf der Welt. Im Vergleich zu 1995 haben wir in armen Ländern mittlerweile ein doppelt so hohes BIP pro Kopf. Wir haben die halbe Kindersterblichkeit. Und wir haben eine Schulbesuchsquote von 80%, die 1995 noch bei 56% lag. Also es gibt diverse Indikatoren dafür, dass sich die Situation der besonders armen Menschen dieser Welt in den letzten zwei Jahrzehnten verbessert hat, zumindest in mancherlei Hinsicht.
Und die armen Länder sind dann die Gruppe der Least Developed Countries nach UN-Klassifikation oder?
Das wird da gar nicht näher ausgeführt. Das könnte ich dir nicht sagen, aber sowas oder sowas ähnliches wird es wahrscheinlich sein. Ja. Esther Duflo hat zusammen mit Abhijit Banerjee, die ja beide am MIT arbeiten, die haben am Tag der Bekanntgabe eine Pressekonferenz gehalten. Die habe ich auch verlinkt. Das ist ein YouTube-Video. Und da möchte ich mal einen Ausschnitt von Spielen, und zwar von dem, was Esther Duflo gesagt hat, weil das, glaube ich, recht gut zusammenfasst, was die so gemacht haben.
The world today is full of somewhat depressing news, especially in the international geopolitical stage. And in the middle of this depressing news, the one hopeful thing there is that the fate of the world's poor has really tremendously improved over the last three decades. People don't tend to realize that. People in the US usually are persuaded that poverty keeps increasing, for example. But the truth is that over the last three decades, the two groups that did relatively well in world economy are the ultra-rich and the ultra-poor. Why are the ultra-poor doing better? Well, in part because some economies are growing fast. In part also because, in particular India and China, but in part also because the policies that aim to help the poor cope with the issues that they face have improved. Infant mortality has been cut in half since 1990, maternal mortality by even more than that. And that has happened in countries that are not particularly wealthy and even in countries that have not become richer. Even in the poorest countries, there have been progress on these important issues. Almost all of the children go to school, for example. If policies have improved, largely it's not because of us, to be honest. But I think that entire movement that Abhijit talked about has played a small role in it, in that it has, I think, raised the possibility and the hope that one could be a little bit more rigorous about what policies and what type of things can really help the poor. Rigorous in two ways, rigorous in designing the policies, not based on your intuition or whatever happens to be the flavor of the month, but based on a better understanding of how the poor live, why they make the choices they make, what are the specific traps that hold them back, and how to what lever to push that could unlock these traps. Better also, more rigorous also in the way that accepting the possibility that maybe you didn't get it right exactly the first time, and that innovating, experimenting is useful. That is something that, of course, the two of us, the three of us, with Michael Kremer, could never have achieved. But that is something that this entire movement of going at it with a lot of persistence and a lot of details in the big and in the small, and small project and giant project progressively has achieved. And the hope now, you know, with JPL North America and JPL Europe and JPL LAC is that some of this rigor that we try to develop in the poor countries moves back up north, and we also improve our understanding of what are people's real trouble, our respect for them and their dignity, and therefore a better, more imaginative solution to solve these issues.
Sie erwähnt da ja eine Einrichtung, die sich JPL nennt. Das ist eine, ich habe das nicht genauer recherchiert, aber es scheint eine Einrichtung, ein Forschungsinstitut zu sein oder vielleicht sowas wie ein Exzellenzcluster, keine Ahnung, das von ihr, also Esther Duflo und von Banerjee zusammen mitgegründet wurde. Das ist so mein vages Verständnis davon. JPL hat einen YouTube-Kanal, den habe ich in den Sendungsnotizen verlinkt. Dort findet sich auch ein Video, wo Michael Kremer, der Dritte im Bunde, eine Rede hält oder Vorlesung. Ich habe es mir selber noch nicht angeschaut, aber ich habe es zumindest mal verlinkt. Außerdem gibt's auf YouTube noch einen TED-Talk von Esther Duflo, der nennt sich Social Experiments to Fight Poverty. Den habe ich mir angeschaut, der ist ziemlich interessant und im Wesentlichen beschreibt sie da die Arbeit, für die sie jetzt ausgezeichnet wurde. Sie hat einen recht starken französischen Akzent, aber ich glaube, man versteht es trotzdem einigermaßen. Beim TED-Talk scherzt sie, glaube ich, am Anfang kurz, dass sie einen recht starken Akzent hat, aber man kann ihr ganz gut zuhören, finde ich. Und sie ist ziemlich jung. Sie ist, glaube ich, Jahrgang 72. Die anderen beiden Preisträger sind Anfang, Mitte der 60er geboren worden. Gut. Ich habe mir mal notiert, was die drei oder vor allem Banerjee und Duflo so gemacht haben. Die haben in den 1990er Jahren begonnen mit Experimenten in Kenia, also sogenannten Field Experiments, die man aber, glaube ich, nicht als Feldexperimente bezeichnen würde, ne? Im Deutschen. Aber gut, wie dem auch sei, die haben in Kenia Experimente durchgeführt an Schulen, die sich, glaube ich, in Dörfern, nicht in Großstädten befunden haben. Und an diesen Schulen haben sie die Schüler mit zusätzlichen Ressourcen ausgestattet, was eine fundamental andere Herangehensweise ist als die, dass man einfach Daten zu verschiedenen Schulen und verschiedenen Schülern sammelt und dann Unterschiede im Lernerfolg oder in der Leistung der Schüler zu erklären versucht mit Hilfe von anderen Unterschieden. Weil da hast du natürlich immer das Problem, dass du viele verschiedene Zusammenhänge und Korrelationen und Kausalitäten hast, die du irgendwie voneinander trennen musst. Bei so einem Experiment ist es natürlich ein bisschen anders. Du gehst, du führst das Experiment durch und bestimmte Schüler und bestimmte Schulen nehmen an dem Experiment teil und dann stattest du sie mit zusätzlichen Ressourcen, wie zum Beispiel Büchern, aus und beobachtest, wie sich ihr Verhalten, wie sich ihr Lernerfolg dadurch verändert. Mhm. Es sind immer noch die gleichen Personen. Alles, was sich geändert hat, ist, dass sie besser ausgestattet sind.
Mhm. Und da gab es keine Kontrollgruppe? Wie ich mir eigentlich ja schon sagt, dass man das...
Doch, da gab es, glaube ich, auch immer Kontrollgruppen. Ja. Da gehe ich mal von aus, ja.
Und die Schulen wurden jetzt vermutlich zufällig ausgewählt. Die haben sich jetzt nicht selber beworben, sondern die wurden nach irgendeinem drastischen Mechanismus dann von den Forschern ausgewählt.
Wir hatten gerade ein paar kurze Aussetzer. Du hast gefragt, ob die Schulen zufällig ausgewählt wurden oder nicht.
Genau. Ne?
Vermute ich. Ja, das war nicht näher beschrieben. Also, ich weiß nicht, warum sie Kenia gewählt haben. Ich glaube, genau genommen war es Westkenia. Ja, also kann ich dir nicht sagen, wie da die Auswahl vorgenommen wurde. Festgestellt haben sie bei diesen Experimenten, dass zusätzliche Bücher oder Gratis-Mahlzeiten fast wirkungslos sind. Also, ich hatte ja eben von zusätzlichen Ressourcen gesprochen. Wenn das Bücher bzw. Mahlzeiten sind, hat das wohl nicht den Einfluss auf den Lerneffekt, den man erwarten oder sich zumindest erhoffen würde. Mhm. Dann haben sie irgendwann ihre Forschung fortgesetzt in Dörfern in Indien und haben dort festgestellt, dass es relativ wirkungsvoll ist, die schwachen Schüler zu unterstützen oder ganz gezielt zu fördern. Effizient.
Also wirkungsvoll im Hinblick auf den Lernerfolg der ganzen Klasse oder Gruppe.
Vermute ich mal, ja. Und wahrscheinlich ist mit Effizienz das Kosten-Leistungs- oder das Kosten-Nutzen-Verhältnis gemeint.
Also Lernerfolg sozusagen in Relation zu dem Umfang an Ressourcen, die verwendet wurden.
Ja, genau. Ich weiß jetzt auch nicht, wie der Lernerfolg gemessen wurde. Wenn der Lernerfolg mit Hilfe von Noten gemessen wird, hast du natürlich immer das Problem, dass du nicht weißt, ob das Experiment vielleicht die Notengebung durch die Lehrer als solche beeinflusst oder ob es wirklich ein Lernerfolg ist, der hinter einer Verbesserung der Noten steckt. Wenn du sowas wie standardisierte Tests hast, dann hast du das Problem nicht oder zumindest nicht in dem Maße. Aber wie gesagt, ich habe mir nur die populärwissenschaftliche Zusammenfassung durchgelesen und die gehen natürlich nicht allzu sehr ins Detail. Was die Experimente als solche anbetrifft, zeichnen die sich im Wesentlichen durch zwei Besonderheiten aus oder zwei Vorteile. Nummer eins wäre, dass die Entscheidungen, die die Experimentteilnehmer treffen, in ihrem ganz normalen alltäglichen Umfeld getroffen werden. Ne, die werden ja nicht in irgendeine Laborsituation gepackt, sondern die gehen weiter ihrem Schulalltag nach, nur unter leicht veränderten Umständen, wie zum Beispiel dem Umstand, dass sie jetzt über mehr Bücher verfügen als vorher oder über eine Gratis-Mahlzeit am Mittag. Hm. Das gilt sowohl für die Interventionsgruppe oder die Mitglieder der Interventionsgruppe als auch für die Mitglieder der Kontrollgruppe. Ne, alle bleiben einfach an ihrer Schule und gehen weiter ihrem gewohnten Alltag nach. Mhm. Und außerdem reißt du die Teilnehmer des Experiments und die Entscheidungen, die sie treffen, nicht aus ihrem gewohnten Umfeld und aus dem Kontext, in dem diese Entscheidungen getroffen werden. An der Schule hast du ja verschiedene Gruppen, also zum einen die Schüler und die Lehrer, aber zum anderen auch noch die Eltern. Und alle blicken aus einer etwas anderen Perspektive auf diese Schule und die Entscheidungen, die sie treffen, sind natürlich abhängig vom Verhalten der anderen Mitglieder der gleichen Gruppe, wie auch der Mitglieder der anderen Gruppe. Und alles das ist natürlich eine sehr komplexe Gemengelage. Und das ist nicht unbedingt in einer Laborsituation so abzubilden. Bei diesen Experimenten, wo du eben keine Laborsituation hast, musst du dir da auch keine großen Gedanken drüber machen, ob vielleicht die Laborsituation das Ergebnis stark beeinflusst oder verfälscht. Mhm. Ich finde, an der Uni merkst du das auch sehr. Ne? Ich habe mich früher als Student habe ich mich über viele Dinge gewundert, die Professoren oder wissenschaftlichen Mitarbeiter der Uni gemacht haben. Als Mitarbeiter der Uni habe ich mich über viele Dinge gewundert, die Studenten so gemacht haben oder nicht gemacht haben. Und selbst wenn man, obwohl ich ja selber mal Student war, konnte ich das dann nicht alles so nachvollziehen, was sicherlich auch damit zu tun hatte, dass ich damals noch im Diplomstudiengang war und die Studenten, die ich die letzten Jahre unterrichtet habe, waren eben im Bachelor oder Master oder im Doktorandenprogramm. Und die Studienbedingungen sind einfach andere, als sie das damals noch waren. Das hat natürlich auch viel damit zu tun. Aber auch wenn ich mich mit anderen Dozenten unterhalten habe, und das ist oft vorgekommen, ich habe mich mit anderen Dozenten unterhalten und wir haben uns darüber gewundert, dass die Studenten ja bestimmte Dinge tun oder bestimmte Dinge so tun, wie sie tun oder eben nicht tun oder ja, was auch immer. So, wenn man diese Experimente durchführt, dann kann man also recht gut eine Aussage darüber treffen, ob eine Maßnahme funktioniert. Und falls sie funktioniert, kann man auch recht gut eine Aussage darüber treffen, warum sie funktioniert. Dadurch, dass man nicht die Laborsituation hat, sondern eben direkt im Feld dieses Experiment durchführt. Die Forschung der drei baut übrigens auf der Contract Theory, also das Feld, das 2016 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, sowie der Verhaltensökonomik, die 2017 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Genau genommen nämlich Richard Thaler, über den wir damals ja gesprochen hatten. Ne? Ja. Das ist der Typ mit den Nudges und der begrenzten Rationalität und so weiter. Dann haben sie in ihrer Forschung noch einiges bearbeitet zur Übertragbarkeit ihrer Ergebnisse, also das, was man als External Validity bezeichnen würde. Denn wenn du solche Experimente mit ziemlich präzisen Fragestellungen und recht kleinen Teilnehmergruppen oder Untersuchungsobjekten durchführst, dann musst du dir natürlich immer die Frage stellen, ob die Ergebnisse, die du generierst, dann übertragbar sind auf zum Beispiel größere Schulen oder Schulen in einem städtischen Umfeld statt in einem ländlichen Umfeld oder andersherum oder Städte in einem anderen Land, in einem anderen Kulturkreis, was auch immer. Diese Ergebnisse, unabhängig jetzt von ihrer Übertragbarkeit, können im Wesentlichen folgendermaßen zusammengefasst werden. Unterpunkt Nummer 1 ist die Bildung. In armen Ländern resultieren die meisten Probleme im Bildungssystem aus hohen Fehlzeiten bei den Lehrern und schwachen Institutionen. So haben sie das, so haben sie die Lage analysiert.
Was ist der Grund für die Fehlzeiten? Also mangelnde wirtschaftliche Anreize oder weil die sich noch einen Zweitjob suchen müssen?
Wohl vor allem wenig Verantwortung, also Verantwortung im Sinne von Accountability. Also wenn du deinen Job nicht in der Form ausführst, wie es eigentlich von dir erwartet wird, hast du mit wenigen Konsequenzen oder sogar Sanktionen zu rechnen. Und ja.
Also die Qualität des Unterrichts wird nicht überwacht und also im Grunde können die machen, was sie wollen mit den Schülern.
So in etwa. Ja, denke ich mal. Ja, oder das Lehrerkollegium, selbst wenn die sowas wie ein Qualitätsmanagement haben, vielleicht passiert das komplett intern, dann hast du auch wieder komische Anreize, ne, die dafür sorgen, dass keine Krähe der anderen ein Auge auspickt, also dass kein Lehrer einen anderen Lehrer wirklich schlecht bewertet, Ja, da gibt es wahrscheinlich viele verschiedene Formen, aber ja, die haben das wohl, die sind zu dem Schluss gekommen, dass wahrscheinlich haben sie es mit anderen Ländern, mit weniger Armen, beziehungsweise mit Industrieländern verglichen und haben festgestellt.
Die Rolle der Eltern wurde jetzt in dem Kontext nicht weiter beleuchtet.
Nee, nicht das.
Ich meine, auch die haben ja natürlich, sieht man ja auch in Deutschland gerade wieder sehr stark, denke ich, durchaus auch Einfluss auf die Qualität des Bildungssystems, dem sie ja auch eine Kontrollfunktion ausüben.
Ja. Ja, das Einzige, was ich dazu gelesen habe, war der Punkt mit den Vorteilen des Experiments gegenüber anderen Untersuchungen. Wenn du verschiedene Schulen miteinander vergleichst und dann feststellst, dass die sich in mancherlei Hinsicht unterscheiden, hinsichtlich des Lernerfolges, hinsichtlich der Ausstattung mit zum Beispiel Büchern, kann diese Ausstattung natürlich mit dem Wohlstand der Eltern zu tun haben, was wiederum andere Dinge beeinflussen kann. Mhm. Na, das sind ja alles Variablen, für die du kontrollieren musst. Und dadurch, dass du ein Experiment durchführst, hast du dieses Problem nicht in dem Maße. Ansonsten wurde jetzt...
Was aber auch heißt, dass du die Rolle dieses Einflusskanals damit ja nicht ausschließen kannst oder generell bewerten kannst.
Nö, klar, genau.
Das macht es natürlich dann auch schwieriger, sozusagen jetzt den Effekt, den die untersucht haben, in Kontext dann auch andere Einflussfaktoren zu betrachten.
Das stimmt sicherlich, ja. Ich glaube, das ist denen aber auch durchaus bewusst, dass sie mit ihrer Forschung und mit diesen Experimenten eben nur sehr kleine und sehr präzise Fragestellungen beantworten. Ja, und deswegen ist ja die Frage der Übertragbarkeit auch so wichtig. Oder External Validity, wie auch immer. Ja, aber ansonsten war jetzt... Ansonsten habe ich jetzt nichts zur Rolle der Eltern gelesen. Ein Vorschlag, wie man den Unterricht und den Lernerfolg verbessern kann, wie ich eben schon mal sagte, ist der, dass man speziell die schwachen Schüler unterstützt und fördert. Ich meine, du hast ja auch einige Zeit an der Uni zugebracht. Das ist ja nicht so ganz leicht, in einer Übung alle unter einen Hut zu bekommen. Ne? Du hast auch bei den Evaluationen hast du ja immer Leute, die sagen, es ging mir ein bisschen zu schnell. Du hast ein paar Leute, die sagen, es ging mir ein bisschen zu langsam. Und du kannst es nie allen recht machen. Und es ist schwer, da so einen Mittelweg zu finden. Aber weiß nicht, ich finde, so mit der Zeit hatte ich das Gefühl, dass also nach ein paar Semestern oder Jahren Erfahrung hatte ich das Gefühl, dass ich an mancher Stelle das vielleicht auf eine Art und Weise erklärt oder runtergebrochen bekomme, die allen hilft. Also den relativ Schwachen hilft es in der Hinsicht, dass sie es dann überhaupt erstmal verstehen lernen, und den relativ Starken hilft es, die haben es dann vielleicht schon verstanden, aber denen hilft es in der Hinsicht, dass es ihnen noch mal etwas einfacher und etwas eingänglicher präsentiert wird. Ja, es klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ne? Aber das, ich habe das Gefühl, oder ich hatte immer das Gefühl, dass es besser ist, eine Übung eher ein bisschen zu langsam anzugehen, als sie ein bisschen zu schnell anzugehen. Weil so eine Übungssituation hat ja eine gewisse Dynamik. Ja. Und viele der Leute, die da sitzen, beteiligen sich ja sowieso nicht aktiv. Und wenn du von der Minderheit, die überhaupt bereit ist, sich aktiv zu beteiligen, wenn du von denen dann noch einen Teil verlierst, ist immer schlecht.
Und, ja, das stimmt ja schon. Ich meine, auch gerade das Format der Übung richtet sich ja, denke ich, auch primär eher an die schlechteren Studierenden. Weil, ja, wenn du den Vorlesungsstoff ohnehin schon sehr gut folgen kannst schon Bücher liest, dich in der Bibliothek aufhältst, dich mit dem Themengebiet beschäftigst, dann brauchst du ja, denke ich, die Übungen auch gar nicht so sehr. Und auch, ich meine, die Leute, die in den Übungen Fragen gestellt haben, waren ja tendenziell auch eher Leute, die eben dann wirklich Schwierigkeiten mit dem Stoff hatten. Und für die denke ich, genau, ist dann sowas Regelmäßiges, was eben auch durchaus dann im langsamen Tempo geschieht und auch, denke ich, immer denselben Aufbau haben sollte. Das ist ja auch vielen wichtig, dass irgendwie eine Struktur erkennbar ist in dem, was man lernt und auch, wie man es beigebracht kriegt, wann welche Aufgaben gerechnet werden und nach welcher Systematik. Ich glaube, das ist für viele schon sehr wichtig, um ja sich bestimmte Dinge besser einprägen zu können.
Ja, ich auch, auch bei den Studenten, die mal in die Sprechstunde kommen, das sind ja tendenziell auch die Schwächeren, würde ich behaupten. Oder die Leute, die nach
gut,
der Übung.
Es gibt natürlich immer noch Leute, die haben eh keine Lust und gut, die fallen dann halt durch. Aber ich meine, die kann man so oder so nicht erreichen. Also ab einem gewissen Level ist es eben ohne Eigeninitiative, ohne intrinsischen Antrieb dann auch nicht zu machen. Ja. Aber genau, ich denke eben vorrangig auch an die Leute, die an sich schon den Willen haben, aber vielleicht einfach mehr Unterstützung brauchen.
Ja, ich meine nur, dass ich hatte die mehrere Male die Erfahrung, dass ich eine Studentin oder einen Studenten bei mir in der Sprechstunde hatte und wir haben über irgendwelche eigentlich recht grundlegenden Dinge gesprochen, die nach der Vorlesung eigentlich klar sein müssten. Und wenn da der Groschen fällt, dann merkst du immer so, okay, das hat jetzt gerade wirklich was gebracht, weil der oder die hätte eine Aufgabe aus dem entsprechenden Themengebiet überhaupt gar nicht bearbeiten können, weil ihm oder ihr gar nicht klar war, wie das alles funktioniert. Und manchmal kommt es ja
auch richtig gut, nochmal dasselbe Thema von einer anderen Person erklärt zu bekommen. Weil ich meine, jeder erklärt ein Thema, ein Themengebiet anders, weil jeder auch anders denkt. Und wenn vielleicht Studierende mit der Darstellungsweise und auch der Denkform eines Dozenten einfach nicht so zurechtkommen, ist es für sie sicherlich auch nochmal eine Hilfe, das von einem Mitarbeiter erklärt zu kriegen.
Ja, wir hatten vor ein paar Jahren wurde in Einführung in die VWL noch eine Vertiefungsübung eingeführt. Also es gibt die Vorlesung, es gibt die Übungen. Und dann gab es noch eine Vertiefungsübung, die einmal wöchentlich stattgefunden hat. Da wurden keine, das war komplett frei, also Anwesenheitskontrolle gibt es ja sowieso nicht, ne? Aber die Vertiefungsübung, da wurde niemand zugeteilt oder so, sondern die war zusätzlich zu den normalen Übungen und da konnten die Studenten, die sich selber als relativ schwach einschätzen, hingehen, um die Dinge einzuüben und zu vertiefen, mit denen sie noch Probleme haben. Also die konnten der Dozentin vorher eine E-Mail schreiben und erklären, wo sie noch Probleme haben und was sie gerne besprechen würden. Und dann hat diese jede Woche die Übung dementsprechend geplant.
Das war dann eine Großübung oder war das dann auch in einer kleinen Gruppe letztendlich?
Oh, ich glaube, das ist, es kommt sehr drauf an, was da die Nachfrage ist, ne? Bei EVWL sprechen wir ja im Wintersemester von irgendwie 1200 bis 1300 Studenten, von denen ja üblicherweise, wenn überhaupt die Hälfte in die normalen Übungen geht und wiederum die Minderheit von denen geht überhaupt nur in die Vertiefungsübungen und die Leute, die da überhaupt mal hingehen, die gehen jetzt auch nicht zwangsläufig jede Woche hin. Ja, sondern die gehen dann nur hin, wenn sie das Gefühl haben, dass sie mit einem bestimmten Thema Probleme haben. Ich könnte dir jetzt gar nicht sagen, wie viele da so durchschnittlich teilgenommen haben. Aber es war sicherlich keine Veranstaltung für 200 Leute.
Ja,
ich glaube, das war eher so 30 bis 50. Wenn überhaupt. Aber müsste ich fragen, weiß ich nicht.
Hatte das dann auch sozusagen einen messbaren Effekt oder gab es eine Rückmeldung in der Form, dass Studierende gesagt haben, das hat mir jetzt wirklich geholfen, die Klausur zu bestehen?
Also ich hatte mit der Kollegin, die das damals gemacht hat, da mal drüber gesprochen und die war recht zufrieden damit, wie die Veranstaltung abläuft und das Feedback, das sie bekommen hat von den Studenten, war wohl ziemlich positiv. Für mich als normaler Übungsleiter war das auch ganz angenehm, weil ich wusste, dass vor mir die Vorlesung kommt, ja, dann kommt die Übung und nach mir kommt im Zweifelsfall noch die Vertiefungsübung.
Das heißt, du musst dich jetzt auch nicht extrem aufhalten lassen, weil vielleicht ein, zwei Leute es dann doch noch nicht verstanden haben. Konntest du dann sozusagen auf die Vertiefungsübung verweisen.
Ja. Wobei ich jetzt gar nicht mal sagen könnte, ob das wirklich einen Effekt auf meine Herangehensweise hatte. Aber möglicherweise hat es dazu geführt, dass von den Studenten aus ein paar Fragen weniger gestellt wurden, weil sie wussten, da kann ich, also wenn sie das Gefühl hatten, das haben jetzt alle außer mir verstanden, ist ja sowieso eine blöde Situation, um da nochmal nachzufragen, aber es kommt ja sicherlich manchmal vor und das ist dann vielleicht eher ausgeblieben, weil die sich dann gedacht haben, gut, das kann ich immer noch in der Vertiefungsübung machen. Ich hatte auch immer ein paar Studierende, von denen ich wusste, dass sie in die Vertiefungsübung gehen, weil sie mir das gesagt hatten, und die Rückmeldung, die ich von denen bekommen habe, die war durchweg positiv. Also sowohl was das Angebot als solches anbetrifft, als auch die Dozentin. Ich selber hatte mit der Veranstaltung ja nie was zu tun. Ja, aber ich glaube, die an sich ist es eine ganz gute Idee.
Klar, man muss natürlich auch die Ressourcen dann aufbringen können, um sowas noch anzubieten. In meinem Fall, aber so ganz großen Veranstaltungen macht das ja auch noch mehr Sinn. Weil man dann ja auch weiß, dass da eine ausreichende Zahl an Leuten zusammenkommen wird.
Ja. Wir hatten gerade wieder ein paar kurze Aussetzer. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Eigentlich dürften die ja gar nicht mehr auftauchen. Okay. Aber ist also, man hat verstanden, was du gesagt hast.
Ich höre keine Aussetzer. Witzig.
Ja, ja, die kommen immer nur bei mir an. Aber die sind natürlich auch auf der Aufnahme, ne?
Ja.
Gut, aber wenn man nicht versteht, was du sagst, dann weiß ich schon drauf hin.
Das ist blöd.
War jetzt auch erst das zweite Mal, aber.
Ja, ich wüsste jetzt wirklich nicht, woran es liegen könnte. Ich bin
verkabelt. Ja, ist komisch. Sonst war das war eigentlich immer unser WLAN-Problem, ne? Aber
ja.
Gut, müssen wir jetzt. Müssen wir jetzt mitarbeiten. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir es gelöst. Eigentlich dachten wir hätten alle technischen Probleme schon längst gelöst. Das ist jetzt neu. Naja, gut. Unser ehemaliger Chef fiel mir gerade ein. Der hatte auch mal erzählt, dass es bei ihm in der Schule, die Schule, die er besucht hat, die war wohl so unterteilt in Arbeiterkinder und die Kinder aus dem eher bürgerlichen Milieu. Und irgendwie war auch die Sitzordnung in der Klasse dementsprechend. Also ich glaube, die eher bürgerlichen Kinder saßen vorne und die Arbeiterkinder eher hinten. Und in Kiel war das ja wohl früher auch so, dass östlich von der Holtenauer Straße so das Wohngebiet war für, also so Düsternbrook und so, ne? Sie ist ja immer noch so, eher für die wohlhabendere Klientel. Und westlich von der Holtenauer Straße, wo jetzt auch ein Großteil des Unicampuses ist, das war eher so Arbeitergebiet, ne? Also unsere Fakultät war ja auch mal Industriegebäude. Naja, also das bei ihm in den Schulklassen war wohl das Leistungsgefälle recht stark. Also was jetzt mit der Unterteilung in Arbeiterkinder und bürgerliche Kinder oder wie auch immer man die nennen möchte, gar nichts zu tun haben muss. Aber du hast natürlich immer ein gewisses Leistungsgefälle. Und er hatte das in recht positiver Erinnerung, dass viele Lehrer den Unterricht so angegangen sind, dass die relativ starken Schüler oder die Schüler, die einen bestimmten Lernstoff begriffen haben, dann die Schüler unterstützt haben, die relativ schwach sind oder zumindest diesen bestimmten Lernstoff noch nicht so verinnerlicht haben. Und dann hast du natürlich eine Situation, die nicht nur den schwachen Schülern hilft, sondern auch den starken Schülern. Ne, weil in dem Moment, wo du es dann nicht nur für dich selber lernst, sondern auch wem anders mal verklickern muss, lernst du es ja erst richtig.
Ich meine, das ist ja im Grunde auch wieder ein Konzept, das jetzt von vielen, in Anführungszeichen, moderneren pädagogischen Ansätzen wieder aufgegriffen wird. Ne? Ja. Dass Schüler eben auch nicht nur Lernende sind, sondern eben möglichst schnell auch zu Lehrenden werden sollen. Ja. Und man sagt ja auch generell, dass man wirklich erst dann weiß, dass man etwas verstanden hat, wenn man es anderen auch wiederum nahe bringen kann und so erklären kann, dass sie es wiederum auch verstehen.
Ja, ich habe auch an der Uni als Dozent die Erfahrung gemacht, die scheinbar alle anderen auch machen, zumindest die, mit denen ich darüber gesprochen habe, in den ersten paar Semestern oder bei den ersten paar Malen, wo du eine Übung oder auch Vorlesungen zu einer bestimmten Veranstaltung gibst, die du selber mal als Student besucht hast, da lernst du viel mehr als damals, als du sie selber besucht hast. Ja. Weil plötzlich bist du in der Rolle, dass du alles verstanden haben musst. Du musst möglichst alle Fragen, die von Studenten kommen können, ja, verstehen, aber auch beantworten können. Gut, wenn man mal was nicht weiß, ist dann natürlich auch wichtig, das zuzugeben. Im universitären Umfeld, also irgendwie Quatsch zu erzählen, ist natürlich auch keine gute Lösung. Und mir also bei mir ist das regelmäßig vorgekommen, dass sie Studenten Fragen gestellt haben, die ich entweder nicht beantworten konnte oder nicht beantworten wollte, weil es dann einfach über den Stoff zu weit hinausgeht oder weil es vorgreift auf Stoff, der in späteren Semestern oder später in der gleichen Veranstaltung noch unterrichtet werden soll und dann eben vom Professor, nicht von mir. Ja, manchmal sind es Dinge, wo ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollte, wo ich mir nicht sicher war. Gut, aber ich habe dann irgendwann nach so 3, 4, 5 Semestern hatte ich das Gefühl, ich habe damals als Student hatte ich im Grunde genommen, auch als ich dann die Klausur geschrieben hat, im Grunde genommen hatte ich noch gar nichts kapiert. Kapiert habe ich es erst jetzt, wo ich selber ein paar Mal die Übung gegeben habe, weil jetzt musste ich mich richtig reinknien. Student,
man ist ja irgendwie auch so darauf gepolt, ne? Ich will jetzt gut durch die Klausur kommen. Und das führt natürlich auch zu einer anderen Art von Lernen. Man schaut sich dann erstmal die Übungen an, fragt sich, wie kann das in welcher Form in der Klausur drankommen. Ja. Da blendet man ja automatisch auch gewisse Aspekte aus, die jetzt vielleicht nicht so klausurgängig sind, aber eben dennoch unheimlich wichtig, um das Fundament überhaupt zu verstehen.
Ja, genau. Ja, und wenn du selber Aufgaben erstellst und nicht nur Aufgaben durchrechnest und bearbeitest, dann ist das auch nochmal was anderes, ne? Weil das dann betrachtest du es nochmal aus einer anderen Perspektive. Und so ein Semester ist ja auch nicht allzu lang. Das sind halt auch nur 12, 13 Wochen und direkt im Anschluss oder meistens direkt im Anschluss musst du schon die Klausur schreiben. Das ist nicht allzu viel Zeit, um das mal alles so ein bisschen sacken zu lassen. Ich habe zum Beispiel, ich hatte ja Ende des Grundstudiums so ein paar Probleme mit der Grundzüge-Makro-Veranstaltung und habe die Klausur erst im dritten Anlauf geschafft. Also ich habe sie in 3 Semestern habe ich meine Grundstudiumsveranstaltungen alle besucht und hatte nach dem dritten Semester dann eigentlich alle Scheine zusammen, nur eben Grundzüge Makro noch nicht und musste das dann im 5. Semester nachholen, nachdem ich mit dem Hauptstudium schon angefangen hatte. Und dann hat es zum Glück geklappt und dann habe ich auch mein Vordiplom gekriegt und konnte weitermachen. Aber das war damals alles so ein bisschen kritisch und da habe ich gemerkt, da hing damals natürlich ziemlich viel dran und im 5. Semester habe ich natürlich nicht nur die Klausur nochmal geschrieben, sondern ich bin auch nochmal in die Vorlesung und in die Übung gegangen und damals habe ich schon gemerkt, dass das was ganz anderes ist, sich nochmal in eine Veranstaltung zu setzen, in der man ein Jahr zuvor schon mal gesessen hat und sich nochmal mit dem gleichen Stoff zu befassen, als etwas komplett neu zu lernen. Und im dritten Anlauf habe ich die Klausur dann auch nicht mit Ach und Krach bestanden, sondern eigentlich recht, also ich weiß jetzt nicht mehr, was die Note war und war auch keine besonders gute Klausur, aber ich bin jetzt nicht knapp an einer 5 vorbeigeschrammt oder so. Das fühlt sich dann einfach alles nochmal komplett anders an. Und bei der Dozentengeschichte war es eben ganz ähnlich. Da war der Effekt wahrscheinlich noch viel stärker. Zumindest ist das so mein Empfinden. Ja, die Studenten, ich glaube, das war damals der Diplomstudiengang, den ich absolviert habe, das war ja der nach der neuen Prüfungsordnung, die schon den Übergang von der alten Prüfungsordnung, also vom alten Diplomstudiengang hin zum Bologna-Prozess, also hin zu Bachelor und Master, herstellen sollte. Das heißt, ich war da in so einer Zwischenwelt.
Naja, gut, das kenne ich ja auch, ne? Das war bei mir genauso.
Jetzt weiß ich nicht, worauf ich hinaus wollte, aber gut.
Also bei mir war es halt ganz lustig, um das vielleicht noch kurz einzuwenden, dass ich sowohl Bachelor- als auch Masterveranstaltungen in Göttingen besuchen konnte. Also ich habe auch noch Diplom-VWL studiert und das war auch eben die Übergangsphase. Und insofern kann ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie darunter leiden musste. Ich hatte vielleicht eher noch Glück, dass sich das Lehrangebot noch ein bisschen erweitert hat.
Ah. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, wie es bei uns war. Ich glaube 2007, als ich in Schweden war, da haben die ersten Bachelorstudiengänge in Kiel begonnen. Ja, so spät, aber ich habe dann 2008, 2009, als ich dann nochmal 2 Semester in Kiel war, habe ich da, glaube ich, nicht viel von mitbekommen, was so das, das Veranstaltungsangebot und so die Studienbedingungen insgesamt anbetraf. Ja, gut, mir ist jetzt auch nicht wieder eingefallen, worauf ich gerade hinaus wollte, von daher lassen wir es einfach. Gut, ich mache mal weiter hier im Text. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass dass Banerjee und Duflot als Probleme einmal die schwachen Anreize bei den Lehrern identifizieren und außerdem die geringe Verantwortung im Sinne von Accountability. Gibt es ein besseres Wort? Verantwortung und irgendwie sowas wie Rechenschaft. Ne?
Rechenschaftspflicht, würde ich vielleicht ja, sagen. Ne?
Genau sowas. Das sind große Probleme und deren Lösungsansatz ist der, den Lehrern nur kurze, befristete Verträge zu geben und ein vernünftiges Qualitätsmanagement oder eine Qualitätskontrolle einzuführen, wo dann von der Evaluation abhängig ist, ob diese befristeten Verträge verlängert oder dann vielleicht auch irgendwann mal entfristet werden. Den Vorschlag höre ich persönlich nicht sehr gerne, aber gut, ich finde es jetzt auch nicht abwegig anzunehmen, dass das einen Einfluss auf die Arbeitshaltung der Lehrer hat. Ja. Da liegen sie wahrscheinlich
richtig. Kommt auf den Kontext an natürlich. Jetzt an der Uni ist das insofern schon ein bisschen problematisch, wenn ich jetzt den Doktoranden denken würde.
Ja.
Also da sollte die Vertragsverlängerung, denke ich, jetzt nicht unmittelbar an der Qualität der Übungen hängen, die sie halten. Was ja auch immer ein subjektiver Faktor ist.
Ja, das kommt noch dazu.
Ich meine, bei Universitätsprofessoren ist es ja auch immer so die Diskussion. Ich meine, klar, in den ganzen Rankings, die sind schon sehr stark forschungsfokussiert. Ja. Was ja auch sicherlich durchaus dazu beitragen kann, dass wenn man nicht Professor die Lehre etwas vernachlässigt, ob da die Anreize richtig gesetzt sind, kann man durchaus diskutieren. Ja. Aber es ist natürlich auch trotzdem eine Frage, ob man jetzt sozusagen die persönliche Zukunft eines Menschen jetzt von dem Wohlwollen derjenigen Personen abhängig macht, die ihm dann eben ja mehr oder weniger zufällig wöchentlich gegenübersetzen. Die ja auch wiederum natürlich persönliche Interessen haben und ja, eventuelle Rachegelüste, was jetzt Klausuren anbelangt und ähnliches.
Ja. Ja, wir haben in Kiel ja auch dieses Evaluationssystem gehabt für nur die Lehre, also die verschiedenen Lehrveranstaltungen. Und das war äußerst problematisch, ne? Weil, also erstmal hast du recht wenig Rücklauf, da nehmen gar nicht so viele teil, sodass es nicht so besonders aussagekräftig ist. Und außerdem sind die gestellten Fragen ziemlich problematisch und teilweise sind auch die Antworten, die du zurückbekommst, problematisch in dem Sinne, dass sie ja bei mir Zweifel hervorgerufen haben, ob ich dieser Evaluation wirklich Glauben schenken kann. Also zum Beispiel gibt's da ja die Frage, oder es gibt die Aussage, die Veranstaltung, in meinem Fall dann die Übung, hat mich gut auf die Klausur vorbereitet. Allerdings ist der Evaluationszeitraum so ungefähr das letzte Drittel des Semesters. Auf jeden Fall eine Zeit noch vor den Klausuren. Das heißt, wenn die Studenten diese Frage beantworten, wissen sie noch gar nicht, haben sie die Klausur noch gar nicht geschrieben. Also ist die nicht vernünftig zu beantworten. Und zu Beginn gab es so ein paar Fragen, wie zum Beispiel die Veranstaltung ist so und so oft ausgefallen. Einmal, zweimal, dreimal, öfter als dreimal. Das waren so in etwa die Antwortmöglichkeiten. Und bei mir sind eigentlich nie Veranstaltungen, ich glaub, bei mir ist nie eine Veranstaltung ausgefallen. Außer wenn mal Vollversammlung war, einen Mittwoch und du darfst keine Lehre machen. Oder es ist ein Feiertag oder irgendwie sowas, dann findet die natürlich mal nicht statt. Aber sie ist ja dann nicht ausgefallen. Oder es hat nichts mit mir zu tun. Und wenn ich mir dann angeschaut habe, was Leute da angekreuzt haben, und dann ist irgendwie ein, zwei, dreimal alles so ein bisschen angekreuzt, obwohl ich genau weiß, die ist in dem Semester nie ausgefallen. Vielleicht gab es einen Feiertag dazwischen, ja, aber vielleicht habe ich dann noch eine freiwillige Zusatzübung angeboten.
Ja, oder ich meine, oder die Leute verwechseln dann Vorlesung mit Übung, solche Geschichten, ne?
Ja, das ist, glaube ich,
ganz klar ist, dass wie sich die Evaluation jetzt nur auf diese Übung bezieht.
Ja, das ist ein großes Problem, und ein anderes Problem ist noch vor allem bei den großen Veranstaltungen wie Einführung VWL und Grundzüge Mikro. Da wird die Vorlesung ja üblicherweise von zwei verschiedenen Professoren gelesen und die Übungen werden oft von zwei verschiedenen Übungsleitern gegeben. Weil EVWL unterteilt sich ja in ein Mikro- und ein Makroteil und Grundzüge Mikro unterteilt sich in Haushalts- und Unternehmenstheorie. Und dann ist es nicht ungewöhnlich, dass du vier verschiedene Dozenten hast, die du unabhängig voneinander evaluieren könntest. Und das kostet einfach viel Zeit. Also einmal musst du das alles im Kopf irgendwie getrennt bekommen bei der Evaluation. Und außerdem wird da von den Studenten verlangt, dass sie zur Evaluation von eigentlich nur einer Veranstaltung viermal diesen Fragebogen ausfüllen. Und das kostet natürlich Zeit. Und dass dann da mal Fehler passieren, ist jetzt auch nicht so verwunderlich. Ne? Ich habe, also wenn ich nach dem Semester meine Lehre eintragen musste, da ins LVVO, dann da musste ja auch immer angeben, wie viele Studenten so durchschnittlich teilgenommen haben. Zu dem Zeitpunkt, also wenn das freigeschaltet wurde für das entsprechende Semester, war das Semester ja schon längst rum. Und üblicherweise wusste ich gar nicht, wie viele das ungefähr waren. Also, das waren ja 12, 13 verschiedene Veranstaltungen. Wahrscheinlich schwankte die Teilnehmerzahl recht stark. Und möglicherweise hatte ich 3, 4, 5 verschiedene Veranstaltungen im Semester. Und dann soll ich mich irgendwann zu Beginn des Folgesemesters noch dran erinnern, wie viele Studenten das so ungefähr waren. Ja, das habe ich natürlich nur so ungefähr hinbekommen. Und dass es den Studenten ähnlich geht, so während des Semesters, wo sie vielleicht 6, 7 verschiedene Veranstaltungen besuchen. Ja, klar, gut, ne, verstehe ich. Aber führt natürlich dazu, dass dass nicht allzu viel geben kannst auf diese Auswertung. Ne? Und ein ehemaliger Kollege, der damals Juniorprofessor in Kiel war, der hat sich mal einen eigenen Evaluationsbogen erstellt und hat den in der Vorlesung ausgeteilt. Vielleicht war es online, weiß ich jetzt nicht. Aber er hat da sein eigenes System eingerichtet, weil er dann für Berufungsverfahren oder andere Situationen vernünftige Informationen haben wollte.
Ja. Na gut, weil wenn natürlich jeder dann seins macht, hat man auch wieder nicht die Vergleichbarkeit.
Ja gut, das hast du fast zwangsläufig, ne? Also in Berufungsverfahren, wo sich Leute von verschiedenen Unis bewerben und alle mit anderen Evaluationsbögen oder Ergebnisbögen kommen, da hast du das ja immer, ne? Also bei Schulnoten das Gleiche. Du kannst ja die Noten, die jemand an der einen Schule bekommen hat, nur schwer mit den Noten an einer anderen Schule vergleichen. Geschweige denn die Noten bei verschiedenen Lehrern, aber im gleichen Fach.
Ja. Ja, oder die Zeugnisse von Arbeitgebern, klar, das ist irgendwann,
ja. Genau.
Da wird es dann eben nur noch zu einem notwendigen Kriterium, und das versucht man irgendwie zu erfüllen, und dann, aber eine echte Aussagekraft für die Auswahl hat es dann eben nicht mehr.
Nee, genau. Naja, gut, machen wir erstmal weiter im Text, weil wir.
Wo waren wir nochmal?
Sind noch nicht sehr weit.
Ungleichheit, glaube ich.
Ja, ich weiß ungefähr. Das Letzte, was ich erwähnt hatte, waren die kurzen befristeten Verträge für die Lehrer zusammen mit der Qualitätskontrolle, die Abhilfe schaffen sollten bezüglich der geringen, wie hattest du es genannt, Accountability.
Rechenschaftspflicht.
Genau. Was sie außerdem noch festgestellt haben, und das ist der letzte Punkt zur Bildung, ist, dass eine geringe Betreuungsquote nicht wirkungsvoll ist. Na, also zumindest in Deutschland wird ja in Bezug auf Schule viel von Betreuungsquoten gesprochen und von Klassenstärken. Und da wird von vielen scheinbar immer unterstellt, dass es einen großen Unterschied macht, ob jetzt 25 oder 32 Leute sich in der Klasse befinden, was ja auf die Schule vielleicht zutrifft, aber so basierend auf meiner Erfahrung von der Uni kann ich das jetzt nicht ungefähr sagen. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass du mit großen Gruppen besser arbeiten kannst als mit kleinen Gruppen. Ne? Vor allem, wenn du als Dozent angewiesen wurdest von den Professoren, dafür zu sorgen, dass die Studenten sich so viel wie möglich beteiligen. Hm. Naja, also meine Erfahrung war die, dass du bei kleinen Gruppen das Problem hast, dass du absolut gesehen nur wenige Leute hast, die überhaupt bereit sind, sich zu beteiligen. Mhm. Du hast, die meisten sind ja sowieso immer passiv und tun nichts. Und wenn du nur ein Dutzend Leute da sitzen hast, dann kann es eben gut sein, dass du nur 2, 3, 4 Leute hast, die überhaupt bereit sind, was zu sagen. In Extremfällen hast du vielleicht nur eine Person. Habe ich auch öfter gehabt. Die Person ist dann eine Zeit lang recht eifrig und ist dann der oder die Einzige und hat dann irgendwann das Gefühl, also sonst beteiligt sich keiner, aber denen ist das dann ja auch irgendwann zu blöd. Ne? Die hören dann irgendwann, weißt du, dann stellst du eine Frage, das ist dann vielleicht die 6. und die ersten 5 Fragen wurden alle von der einen Person beantwortet. Dann stellst du als Dozent die 6. Frage und dann siehst du der einen Person an, dass sie die Antwort hat. Mhm. Aber irgendwie keine Lust mehr. Ne? Oder nicht das Gefühl haben möchte, sich vorzudrängeln oder irgendwie den anderen Möglichkeiten zu rauben, sich zu beteiligen oder so. Ne? Ist ja vollkommen plausibel.
Ja, klar.
Ja, und dann sitzen die da und warten darauf, ob vielleicht wer anders mal was sagen möchte. Und dann stellt sich heraus, na, die wollen nichts sagen und die wissen auch, dass diese Person wieder eine Antwort hätte. Und dann entwickelt sich eben so eine komische Dynamik. Und ich habe zumindest in Ausnahmesituationen auch mal größere Übungsgruppen gehabt mit so 60 Leuten. Mhm. Und meine Erfahrung war eigentlich die, dass das mit denen besser funktioniert, weil du einfach absolut gesehen eine größere Zahl von Leuten hast, die sich auch tatsächlich aktiv beteiligen. Mhm. Ja, und wie so eine Übung abläuft, hat immer sehr, sehr viel mit dieser Gruppendynamik zu tun. Ne? Die kennen sich ja, du hast ja so kleine Freunde, so kleine Gruppen, so ein paar Freunde, Leute, die sich kennen, die zusammen in die Veranstaltung kommen, aber so ist ja nicht so, als würde sich die ganze Gruppe kennen, wie jetzt in einer Schule, ne? Also genau, wo du den Klassenverband hast.
Gerade wenn es viele verschiedene Übungen gibt, die angeboten werden, dann ist ja die Fluktuation auch nochmal größer.
Genau, ja, das kommt auch noch dazu. Und das ist von Veranstaltung und Semester zu Semester immer verschieden. Ne? Du bist natürlich bei so großen Studiengängen, es gibt natürlich auch Studiengänge, die sind vor allem an FHs, die sind ziemlich klein und du bist eigentlich immer mit den gleichen Leuten in den Veranstaltungen. Mhm. Aber das war ja jetzt in unseren Fällen gewiss nicht so. Mhm. Ja, und ich erinnere mich, ich habe einmal einen Kollegen vertreten, habe seine Übung übernommen, also eine Gruppe, die ich sonst nie hatte. Und ich komme in den Raum und da waren mindestens 32 Leute. Also der Raum ist für 32 ausgelegt, ne, da waren vielleicht sogar noch ein paar mehr drin. Und schon in dem Moment, wo ich reingekommen bin, habe ich gemerkt, dass irgendwie die Stimmung da komisch ist. Und da hat sich auch nicht so wirklich eine Dynamik entwickelt. Das hat natürlich auch immer viel damit zu tun, ob die jetzt den Dozenten kennen. Na, du kannst sie ja im Laufe des Semesters, kannst du sie ja dazu bekommen, auf eine Weise mitzuarbeiten, die du dir eigentlich von Anfang an wünschst. Aber na, das muss sich ja erstmal so einspielen. Und wenn du eine Übung dann nur einmal übernimmst, ist das manchmal ein bisschen komisch. Und ich hatte vor allem diese eine Vertretungsübung, wo irgendwie die Stimmung ganz komisch war. Die waren schon vor der Übung so unheimlich ruhig und keiner hat so wirklich mit irgendwem anders gesprochen. Mhm. Das war ein bisschen merkwürdig. Aber ja, manchmal, ich hatte auch viele Gruppen, wo ich das Gefühl hatte, da ist eine recht gute Dynamik entstanden und keiner hatte Angst, was zu sagen oder was Falsches zu sagen. Mhm. Und irgendwann läuft es dann, ne?
Ja, Gruppen können sehr verschieden sein. Ne? Das ist auch schwer, glaube ich, im Vorfeld zu berechnen.
Ja, ja, und du kriegst es auch nicht wirklich gut gelenkt. Ne? Also wenn du die das ganze Semester über hast, also 12 Mal, das ist jetzt auch nicht so viel Zeit. Ne? Das sind 18 Zeitstunden. Ja, da kannst du das auch nicht wirklich entwickeln. Ne? Also du musst jedes Semester fängst du immer wieder von vorne an. Aber gut, so ist es halt. Also der Punkt ist, mich wundert das nicht so sehr, dass die Betreuungsquote gar nicht so wichtig ist, zumindest bei der Unterrichtsform, wie sie jetzt bei uns an der Uni stattgefunden hat. an der Schule.
Ein bisschen wundert es mich jetzt im Hinblick auf jüngere Altersstufen. War das denn jetzt irgendwie ein genereller Befund für verschiedene Altersgruppen oder Klassenstufen?
Vermutlich, und wenn nicht, wurde es zumindest nicht näher erklärt in dem, was ich gelesen habe. Also das Dokument, was ich gelesen habe, ist, ich habe die letzten zwei Male, als wir über den Nobelpreis gesprochen haben, da habe ich, glaube ich, jeweils die längere Fassung gelesen. Und da musste ich mir dann genau raussuchen, worüber ich hier im Podcast überhaupt sprechen möchte. Und das war recht viel Aufwand. Und dieses Mal dachte ich, na, am besten lese ich mir sofort die Kurzfassung durch. Das klappt ein bisschen besser, aber da wird es natürlich auch nicht so sehr im Detail erläutert wie in der langen Fassung, naturgemäß. Gut, ich gehe vielleicht noch mal eben auf die weiteren Ergebnisse ein, um das hier nicht allzu sehr in die Länge zu ziehen. Eben ging es ja um Bildung. Im nächsten Unterpunkt geht es um Gesundheit. Zunächst einmal haben sie festgestellt, dass die Nachfrage nach Wurmkurpillen sehr preiselastisch ist, zumindest bei geringen Preisen. Und geringe Preise, damit sind Preise gemeint, die schon sehr hohe Subventionen beinhalten. Also Preise, die zwar positiv sind, aber ziemlich gering verglichen mit dem Marktpreis, der sich einstellen würde, wenn es keine Subventionen gäbe. Und sehr preiselastisch bedeutet, dass die Leute viel mehr Wurmkurpillen nachfragen, wenn diese kostenlos verfügbar sind, als wenn sie ein kleines bisschen was kosten. Ja, also selbst da ist der, also selbst ausgehend von einem sehr geringen Preis, ist der Mengeneffekt einer Herabsetzung des Preises auf null sehr stark. Ich habe mir die Zahlen nicht notiert, weil ich zu viele Zahlen soll man ja nicht verwenden. Das ist ein Ergebnis. Ein anderes Ergebnis war, dass mobile Impfkliniken sehr wirkungsvoll sein können. Denn ein wichtiger Grund, warum Leute oder warum nur wenige Leute geimpft sind in manchen Regionen, ist, dass die Fehlzeiten der Beschäftigten an den normalen immobilen Gesundheitszentren recht hoch sind. Also es kann sein, dass du zu einem Gesundheitszentrum kommst und da ist gerade die Tür zu. Da ist gerade keiner. Und dann in manchen ländlichen Regionen, wo du eine gewisse Anreise auf dich nehmen musst, um überhaupt zu dieser Klinik zu kommen, ja, da spielt es natürlich eine wichtige Rolle, ob du davon ausgehst, dass auch jemand anwesend ist oder ob du davon ausgehst, dass keiner anwesend ist, wenn du zur Klinik kommst. Und wenn die Klinik zu den Leuten kommt, dann sind auf diesem Wege deutlich höhere Impfquoten zu erzielen, als wenn die Leute zu der Klinik kommen müssen. Außerdem, also wenn du die Wurmkurpillen einfach nur, ach so, geht's ja eigentlich immer noch?
Ich dachte jetzt.
Jetzt geht's ja um Impfung, genau.
Genau.
Durch die mobile Klinik erzielst du eine deutlich höhere Impfquote. Wenn du zusätzlich zur Impfung noch eine Tüte Linsen ausgibst, also auch kostenlos.
Also Kochlinsen oder?
Ja, also ja. Im Sinne von Lebensmittel. Ja. Dann hat das nochmal einen zusätzlichen positiven Effekt. Ich war jetzt gerade kurz verwirrt, weil ich mich gefragt habe, ob die Impfung als solche kostenlos ist. Ich glaube schon, oder ob ich das jetzt nur mit der Wurmkurpille verwechsle. Ja, aber unabhängig davon, was der Preis der Impfung ist, die Ausgabe dieser Tüte Linsen soll nochmal einen nennenswerten zusätzlichen Effekt haben. Dann, das war Gesundheit. Der nächste Unterpunkt ist begrenzte Rationalität. Da sind wir bei dem, was wir vor zwei Jahren mal im Kontext des Wirtschaftsnobelpreises für Richard Thaler erzählt hatten. Es ist in vielen ländlichen Regionen, vor allem in Subsahara-Afrika, ein Problem, dass moderne Technologien, die eigentlich verfügbar sind, nicht oder nur sehr zögerlich angewendet werden. Das hat wohl gar nicht so sehr mit der Finanzierbarkeit oder Nichtfinanzierbarkeit dieser Technologien zu tun, sondern mehr mit etwas, was sie als Present Bias bezeichnen. Present nicht im Sinne von Geschenk, sondern im Sinne von Gegenwart. Mhm. Und das beschreibt, dass die Gegenwart für die Betroffenen oder dass die Gegenwart von den Betroffenen so viel Aufmerksamkeit verlangt, dass sie nur noch wenig Aufmerksamkeit und Energie haben, um in die Zukunft zu denken und langfristig, mittel- bis langfristig zu planen. Mhm. Das führt dann zu Prokrastination und dazu, dass Investitionen immer weiter und immer weiter hinausgeschoben werden und dann ja vielleicht nie durchgeführt werden. Und der Lösungsansatz ist in dem Fall, dass Subventionen, wenn sie ausgegeben werden, nicht permanent, sondern nur temporär ausgegeben werden. Also wenn du zum Beispiel die Anschaffung eines Fluges oder einer Melkmaschine. Mhm. Ja, wenn du beschließt, dass du die subventionieren möchtest, solltest du das nicht permanent tun, weil wenn die Leute der Zielgruppe, also die entsprechenden Landwirte, wenn die hören, es gibt ab jetzt eine Subvention, aber die gibt es erstmal unbefristet, dann hast du weiter dieses Prokrastinationsproblem. Ja. Wenn du aber sagst, es gibt jetzt eine Subvention, aber die gibt es nur ein Jahr lang, dann sind die Leute natürlich gezwungen, innerhalb dieses einen Jahres zu handeln, weil wenn sie es nicht tun, dann ist die Möglichkeit verflogen. Hm. Was irgendwie einleuchtet, finde ich, aber andererseits, wenn du drüber nachdenkst, was der Staat ja, dann kann macht.
Fehlanreize natürlich insofern bergen, wenn vielleicht eine gewisse Investition zu dem Zeitpunkt noch gar nicht notwendig war für den einen oder anderen.
Ja, das auch noch. Also unterm Strich überlegen sie es sich nicht so gut, wie wenn die Subvention permanent wäre, meinst du? Einfach aufgrund von Zeitmangel?
Ja, das damit natürlich, also ist, die Absicht ist ja zu sagen, dass Investitionen wirklich in einem bestimmten Zeitraum geschehen. Ja. Und es ist ja nicht per se sozusagen optimal, früher zu investieren als später. Es kommt ja darauf an, wann man sich welche Erträge aus Investitionen erhoffen kann. Hm. Und gerade wenn ich jetzt an den Bereich Landwirtschaft denke, ich meine, es kann ja auch so laufen, dass dann sozusagen wir jetzt eine Periode haben, in der 2, 3 Missernten gibt, aber die Leute dann vielleicht trotzdem jetzt schon in einen neuen Flug investieren, weil eben nur innerhalb dieses begrenzten Zeitfensters Subventionen dafür gezahlt werden.
Ja. Ja, gut, das stimmt natürlich. Meine Überlegungen gingen in eine etwas andere Richtung. Ich dachte, was ist eigentlich, wenn du einmal die Subvention zahlst, aber nur über einen begrenzten Zeitraum und die Subvention dann irgendwann ausläuft, dann machst du dir ja irgendwann Gedanken darüber, ob du diese Subvention oder eine ähnliche nochmal anbietest. Mhm. Und in manchen Fällen kann es ja sinnvoll sein, dass du die Subventionen zwar immer nur temporär anbietest, aber wiederholt und immer wieder und die Abstände dazwischen vielleicht auch nicht besonders groß sind. Mhm. Und wenn die Leute irgendwann lernen oder wenn die Leute irgendwann erwarten, dass diese Subvention immer wieder kommt, ja, sie läuft zwar aus, genau, dann verpufft er. Ja, das ist wie wenn, geh mal auf die Webseite von einem Mobilfunkunternehmen, egal welches, die werden wahrscheinlich damit werben, dass sie dir die Anschlussgebühr über 49 Euro schenken. Und das ist der Aktionszeitraum ist bis Ende dieses Monats. Mhm. Und wenn du am 1. des nächsten Monats guckst, dann steht das da wieder, nur dass der Aktionszeitraum. Gibt's eine neue Aktion. Dann, ja, ja. Genau. Mhm.
Oder so es wird dann sogar noch billiger.
Ja, gut, das kommt noch dazu. Aber bei diesen Anmeldegebühren habe ich wirklich das Gefühl, dass die seit vielen Jahren überhaupt niemand in diesem Lande mehr bezahlt hat, weil die einfach grundsätzlich immer erstattet werden. Und irgendwann ist das auch ein bisschen, Irgendwann.
Einfach sagen, es gibt keine mehr.
Ja, irgendwann ist es unlauter. Ne? Das ist wie, wenn du im Geschäft irgendwie Ware als reduziert ausweist und den alten Preis dabei schreibst, obwohl es diesen alten Preis nie gegeben hat. Ne? Wenn das immer 2,99 € kostet und du jetzt ein Schild aufstellst, reduziert auf 2,99 € und daneben machst du 4,99 € nochmal durchgestrichen, obwohl das nie 4,99 € gekostet hat. Ja, das ist ein bisschen Schofel, aber gut. Gut, und das Letzte zu den Ergebnissen bezieht sich auf Mikrokredite. Also dieses ganze Microfinance-Thema oder Microloans ist da der Begriff, hat sich ja die letzten Jahre großer Beliebtheit erfreut. Und es gibt ja mittlerweile auch einige Anbieter, über die man Mikrokredite sowohl erhalten als auch vergeben kann. Da habe ich jetzt keine Details zu. Alles, was angeführt wurde, war, dass diese Forscher zu dem Ergebnis gekommen sind, dass diese Mikrokredite gar nicht so wirksam sind, wie viele meinten oder sich erhofft haben. Dann noch eine Kleinigkeit zu dem Einfluss, den diese drei Preisträger auf die Politik hatten. Das eine ist, dass es mittlerweile in Indien Bildungsprogramme gibt für insgesamt 5 Millionen Schüler, die wesentlich geprägt wurden von der Forschung dieser drei Wissenschaftler. Und von der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, gibt es eine Empfehlung, die da lautet, dass Wurmkurpillen kostenlos ausgegeben werden sollten, und zwar an insgesamt 800 Millionen Schüler weltweit. Mhm. 800 Millionen, das ist immerhin 10% der Weltbevölkerung.
Das ist finanziell auch machbar? Also sind das sehr günstige Medikamente?
Das kann ich dir nicht sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Maßnahme ist, mit einem so guten Kosten-Nutzen-Verhältnis oder geringen Kosten-Nutzen-Verhältnis in dem Fall, aber guten Verhältnis, dass diese Maßnahme sich von alleine trägt.
Ja. Gut, man kann natürlich auch bei solchen Sachen auch immer argumentieren, wenn es sozusagen gelingt, durch eine flächendeckende Verteilung von Medikamenten eine bestimmte Krankheit auszurotten, spare ich damit ja auch wiederum Kosten in der Zukunft. Dann werden diese Medikamente eben zukünftig vielleicht gar nicht mehr benötigt.
Ja, das sind so Dinge, wenn du die vorschlägst oder wenn du die tatsächlich umsetzen willst, da erfährst du, glaube ich, immer viel Gegenwind, weil es einfach recht viele Leute gibt, die da grundsätzlich opponieren, wenn man vorschlägt, bestimmte Dinge kostenlos auszugeben. Aber gut, manchmal, wenn du da ausreichend zu geforscht hast und wenn es genug Gründe gibt, anzunehmen, dass sich so eine Maßnahme wirklich von alleine trägt und einen positiven Netto-Effekt erzielt, dann spricht halt nicht allzu viel dagegen, auch wenn du als Staat dann Ressourcen oder Geld in die Hand nehmen musst, um für Dinge zu bezahlen, wie zum Beispiel Wurmkurpillen, wo viele Leute sagen würden, dass die Eltern das doch wohl für ihre Kinder kaufen sollten, mehr oder weniger unabhängig davon, was es kostet. Aber gut, viele Leute können sich das natürlich
argumentiert,
nicht leisten.
Ne? Dass das damit eine positive Externalität verbunden ist, hat es ja damit den Charakter eines öffentlichen Gutes und sollte damit ja auch aus ökonomischer Sicht durchaus zumindest zum Teil von der Allgemeinheit finanziert werden.
Ja, bei Wurmkurpillen ist es wahrscheinlich so ähnlich wie bei den Impfungen. Das hat wahrscheinlich auch mit so Sachen wie Herdenimmunität zu tun, also mit ganz nennenswerten Externalitäten. Ja, das ist, wenn ich mich selber impfen lasse, hat das ja nicht nur einen Nutzen für mich selber, sondern auch für alle Leute, mit denen ich in Kontakt trete. Ja, gut. Also wir sind schon einige Zeit dabei. Ich würde sagen, den IG-Nobelpreis machen wir auf jeden Fall noch. Das geht auch deutlich schneller, das kann ich dir versprechen. Also das war der Wirtschaftsnobelpreis, der mehr oder weniger umgangssprachlich so genannt wird. Den vollen Titel hatte ich ja eingangs erwähnt und viele Leute weisen ja immer gerne nochmal darauf hin, dass der Wirtschaftsnobelpreis nicht einer der normalen und richtigen Nobelpreise ist. Und das ist auch vollkommen richtig. Und das hatten wir, glaube ich, die letzten beiden Jahre auch schon mal erklärt. Ich glaube, wir hatten auch schon mal, vor 2 Jahren hatte ich, glaube ich, auch eine kurze Geschichte des Wirtschaftsnobelpreises angeführt. Den gibt es jetzt ungefähr seit 1969 gibt es den. Das heißt, das war jetzt die 51. Verleihung dieses Preises. Ich glaube, es gibt so 70 bis 80 Preisträger. Und wie gesagt, aktuell sind nur 2 davon Frauen, aber da können wir wohl davon ausgehen, dass da der Anteil in der Zukunft noch weiter steigt. Würde mich wundern, wenn nicht. Hm. Ist ja nicht so, als gäbe es da keine verdienten Wissenschaftlerinnen. Gut. Also damit sind wir beim IG-Nobelpreis. Der wurde mittlerweile längst verliehen. Die Nobelpreise wurden ja nur bekannt gegeben. Der IG-Nobelpreis wurde schon im September verliehen. Da gibt's in Cambridge, Massachusetts, ich glaube an der Harvard-Uni, immer die Preisverleihung und diese ganze Zeremonie, die durchaus, ja, wie soll ich sagen, nicht besonders ernst und durchaus albern und getragen von vielen Running Jokes und wiederkehrenden Elementen abläuft. In diesem Jahr wurde, also es gibt verschiedene IG-Nobelpreise, so wie beim normalen Nobelpreis für verschiedene Disziplinen, und es gibt eben auch den IG-Nobelpreis in den Economic Sciences oder Wirtschaftswissenschaften. Und in diesem Jahr wurde der verliehen an Habib Djedik, Timothy A. Voss und Andreas Voss. Habib Djedik arbeitet in Istanbul und ist Türke. Die anderen beiden sind Vater und Sohn. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist Timothy A. Voss der Vater, Andreas Voss der Sohn. Das sind auch die beiden, die bei der Preisverleihung anwesend waren. Einer von den beiden ist wohl Niederländer. Ich vermute mal Timothy. Und der andere ist Deutscher. Mhm. Ich vermute mal Andreas Voss. Ja. Ich weiß es nicht genau, aber es sind eben nur 3 Leute. 2 von denen sind verwandt und trotzdem werden 3 verschiedene Nationalitäten angeführt. Ja. Die beiden Voss-Leute, Vater und Sohn, arbeiten beide in Nijmegen, in den Niederlanden. Mhm. Aber da war angegeben, dass einer der Preisträger Deutscher ist. Ist auch nicht weiter wichtig, aber bin ich drüber gestolpert. Ja. Ausgezeichnet werden sie für einen Artikel, den sie 2013 schon veröffentlicht haben. Er nennt sich Money and Transmission of Bacteria. Erschienen ist das Ganze in einem Journal namens Antimicrobial Resistance and Infection Control. Das Ding ist also ziemlich...
ein richtiges ökonomisches Stammjournal.
ja, genau. Also, was ich positiv anmerken muss, ist, dass das Ding frei zugänglich ist und außerdem sehr, sehr kurz. Ich glaube, das sind 5 PDF-Seiten. Das erste ist Titelblatt. Also, wer das lesen möchte, der ist damit ziemlich schnell durch. Ich habe es versucht, aber habe nicht sehr viel verstanden, was damit zu tun hat, dass es gar kein ökonomisches Paper ist, wie du ja schon richtig impliziert hast. Ich habe die Vermutung, dass die IG-Nobelpreis-Leute, also die Komitees, wer auch immer damit befasst ist, dass die ordentliche Probleme hatten, würdige Preisträger
für Ökonomen zu finden.
Genau.
Das glaube ich, ist nicht so einfach.
Zum einen, wie ich eben sagte, ist der Artikel von 2013. Das ist erstaunlich alt. Ich habe es jetzt nicht mit den anderen verglichen, aber ich vermute mal, dass üblicherweise eher aktuelle Artikel ausgezeichnet werden. Und außerdem ist das kein Ökonomie-Thema, sondern Mikrobiologie. Ja, das Einzige, was da Ökonomie rausmacht, ist der Umstand, dass es mit Bargeld zu tun hat. Aber das ist meiner Auffassung nach ein bisschen wenig. Ja. Ja, und die Richtschnur oder der Claim dieser Preisverleihung ist ja, dass dort Forschung ausgezeichnet wird, die Leute erst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringt. Ja. Ich würde bei diesem Preis oder diesem Paper sogar behaupten, dass er nicht so ganz so absurd ist wie viele andere und einen nicht ganz so sehr zum Lachen bringt, weil es eigentlich, also ich finde, es ist ein vernünftiges und normales Forschungsthema, was jetzt nicht heißen soll, dass sie zu Unrecht ausgezeichnet wurden, ist ja sowieso so ein nicht ganz ernst gemeinter Preis, aber es gibt auch den IG Nobelpreis in den Ingenieurwissenschaften. Da waren die Preisträger jetzt bei der Preisverleihung nicht anwesend, aber der Preis war für die Entwicklung einer Wickelmaschine, also für Babys. Ja. Also das ist schon, ich meine, das ist jetzt auch nicht absurd, aber schon irgendwie, naja, wie dem auch sei. Also
ja, ich würde sagen, gut, satirisch vielleicht. Aber was ist denn jetzt genau der Zusammenhang zwischen Geld und Bakterien, der da untersucht wurde? Also wie weit jetzt Bakterien über den Geldverkehr weitergegeben werden? Oder?
Ja, so in etwa. Ich werde es dir gleich nochmal erklären. Aber bevor ich das tue, möchte ich nochmal den Teil der Preisverleihung spielen, der sich mit dem Wirtschaftspreis befasst. Der Ausschnitt ist nicht mal 2 Minuten lang, beinhaltet aber alles zu diesem Thema, also alles, was auf der Bühne passiert ist, inklusive der Rede des einen Preisträgers. Wie gesagt, die beiden Voss-Leute waren anwesend. Wenn ihr jetzt auf in euren Podcatcher schaut und das Kapitelbild seht, dann seht ihr auf diesem Bild die beiden Preisträger. Das sind die beiden Männer, die die Anzüge aus Banknoten tragen. Also nicht aus Banknoten, aber ne, die haben Anzüge getragen mit so einer Banknoten, mit einer US-Dollar-Optik. Und die stehen auf der Bühne zusammen mit Miss Sweetie Poo, also dem kleinen Mädchen, das immer auf die Bühne rennt und sagt, mir ist langweilig, hör auf, wenn der Vortrag zu lange dauert. Also alles das kommt hier vor. Also pass mal auf.
The Economics Prize. The winners are from Turkey, the Netherlands, and Germany. The prize goes to Habib Gedik, Timothy Voss, and Andreas Voss for testing which country's paper money is best at transmitting dangerous bacteria. Please welcome Andreas Voss and Timothy Voss, who are father and son.
When staying in a foreign country, had you ever had the feeling that the money that normally flows through your hands gets sticky on your fingers and is kind of dirty? The question is it contaminated with anything that poses a health risk? So we have a look into that, and the fact is that banknotes that will feel sticky or dirty do not have to be contaminated. Actually, the Romanian lei and the dollar were one of the worst things there is. So we have a proposition for you to get risk of the health risk in your wallet. We please ask you to take your crispy dollar notes, fold them into an airplane, and throw them our way during the next period. For all others, we just accept, wash your hands even when you have contact with gel.
Please stop.
Thank you very much.
Yeah, you get a little alcohol for your hand.
Please be very sure to collect your $10 trillion bill.
Also bevor ich nochmal erkläre, was genau die untersucht haben, muss ich nochmal kurz ein paar Dinge anführen. Nummer eins ist, dass dieses Video, das herausgegeben wird von Improbable Research, also den Leuten, die hinter diesem IG Nobelpreis stecken und auf YouTube verfügbar ist, unter einer Creative Commons Namensnennungslizenz veröffentlicht wurde. Deswegen muss ich an dieser Stelle einmal anführen, dass dieser Ausschnitt aus eben diesem Video stammt und das Video ist natürlich in Sendungsnotizen verlinkt. Dann das Kapitelbild hatte ich bereits angesprochen. Das sind eben die beiden Preisträger, Timothy Voss und Andreas Voss. Und rechts im Bild sieht man Miss Sweetie Poo, die am Ende auf die Bühne kommt. Also bei jedem Vortragenden hat sie die Aufgabe, dass, wenn die auch nur leicht überziehen, und die haben ja, was ist das, vielleicht eine Minute Zeit, wenn überhaupt, wenn sie auch nur leicht überziehen, dann läuft sie immer zum Rednerpult und schreit, hör auf, mir ist langweilig. Bis sie dann tatsächlich aufhören. Genau, was in diesem Fall ziemlich gut passte. Oft kommt es natürlich vor, dass die Leute wirklich noch was sagen wollen. Und aber gut, das ist, macht eben den Charme dieser nicht ganz ernst gemeinten Veranstaltung aus. Dann noch ein paar Dinge, die da vorkommen. Das eine ist der Scherz des Vortragenden, dass die Leute im Publikum, wenn sie die Befürchtung haben, dass an ihren Banknoten Bakterien anhaften, dass sie ja einfach Papierflieger daraus basteln und diese auf die Bühne schmeißen können, ist eine Anspielung darauf, dass es traditionell, ich glaube zweimal während dieser Veranstaltung, so ein Werfen von Papierfliegern gibt. Also dann steht vorne auf der Bühne so eine Person, die eine Zielscheibe vor sich trägt. Und das Publikum hat eben Papierflieger und die schmeißen dann alle mit Papierfliegern. Ja. Was jetzt passieren würde, wenn einer diese Scheibe trifft, weiß ich gar nicht. Ist dieses Jahr, glaube ich, nicht passiert. Aber darauf spielt er an. Und ja, am Ende, nach dem Vortrag, sagt der Moderator der Veranstaltung ja noch, geht sicher, dass ihr eure 10 Billionen Dollar Banknote mitnimmt. Das ist Teil des, also das ist das Preisgeld. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die man als Preisträger erhält. Unter anderem eben eine 10 Billionen, also 10 Trillion Dollar Banknote. Das sind aber nicht US-Dollar, sondern das sind Zimbabwe-Dollar. Ich wollte mal recherchieren, wie viel das eigentlich ist. Das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Das müssen wir an anderer Stelle vielleicht nochmal besprechen. Weil in Simbabwe, die hatten ja so 2006 oder seit 2006 hatten die ja ein Problem mit sehr heftiger Hyperinflation. Die hatten irgendwann, ich glaube in den 60ern oder so, da wurde als Währung das rhodesische Pfund eingeführt. Das wurde abgelöst durch den rhodesischen Dollar. Dann wurde der Simbabwe-Dollar eingeführt. Ich glaube 1980, der erste Simbabwe-Dollar. Und da wurde dann dreimal wurden da mehrere Nullen gestrichen. Also beim ersten oder der zweite Simbabwe-Dollar war dann 1000 Einheiten des ersten Simbabwe-Dollars wert und so weiter. Und ich glaube, der vierte Simbabwe-Dollar, der irgendwann 2010 oder so eingeführt wurde, weiß ich nicht. Dieser vierte Simbabwe-Dollar ist 10 hoch 25 Einheiten des ersten Simbabwe-Dollars wert. Naja, also da muss ich an anderer Stelle vielleicht nochmal drauf eingehen, weil wenn man jetzt auf xe.com, einer Webseite, wo man Wechselkurse nachschauen kann, wenn man da den Wechselkurs Euro zu Simbabwe-Dollar sich anschaut, dann weisen die ungefähr einen Wert von 400.000 auf. Oder den Kehrwert davon, also 400.000 Simbabwe-Dollar pro Euro, natürlich so rum. Wenn das stimmen würde, dann wären 10 Billionen natürlich immer noch eine Menge. Von daher stimmt da wahrscheinlich irgendwas mit den Abkürzungen nicht. Ich habe da jetzt nicht die Zeit investiert, das wirklich komplett nachzuvollziehen. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass das eine, dass das nicht die aktuellen Simbabwe-Dollar sind, sondern die ersten oder zweiten und dass dass dieser Schein, der da ausgehändigt wird an die Preisträger, keinen tatsächlichen nominellen Wert hat, sondern eher, also wenn überhaupt, Sammlerwert oder einen historischen Wert.
Aber es ist schon ein richtiger Geldschein. Also jetzt nicht irgendwie, ich meine, bei manchen Preisverleihungen sieht irgendwie eine überdimensionale Banknote, also es passt schon in.
Ich glaube, das ist schon eine ganz normale. Ich weiß nicht, ob die in Simbabwe überhaupt noch als Zahlungsmittel eingesetzt werden kann. Das müsste ich dann alles nochmal im Detail recherchieren. Ja. Mache ich vielleicht irgendwann mal für eine andere Episode. Ja. Ich glaube, das Thema ist insgesamt ganz interessant. Also ich habe auch irgendwo noch, wurden mal Scheine an mich weitergereicht, die von, ich glaube, meiner Uroma stammen, aus der Zeit der Hyperinflation der 1920er Jahre. Da sind auch so ein paar dabei, die irgendwo, ich glaube, der größte Nennwert ist so im Bereich von 2 Milliarden Mark. Die sind natürlich heute auch nichts mehr wert, ne? Also unter anderem, weil es diese Währung nicht mehr gibt. Ja, aber gut, das gab es hierzulande natürlich auch. Nur weit über 2 Milliarden ist es, glaube ich, damals nicht hinausgegangen, ne? Und in Simbabwe befinden wir uns in einem ganz anderen Bereich. Also wie gesagt, 10 hoch 25 ist also das Verhältnis. Na gut, dazu vielleicht in einer späteren Folge mehr. Jetzt nochmal zu dem, was hier tatsächlich untersucht wurde. Also es ging darum, so wie er in seinem Vortrag sagt, dass man bei Banknoten, die ja ständig den Besitzer wechseln, dass man da oft das Gefühl hat, dass sie sich ein bisschen klebrig anfühlen und man kann schnell das Gefühl bekommen, dass die verunreinigt sind oder dass sie kontaminiert sind mit eventuell auch Krankheitserregern und nicht einfach nur irgendwelchem Dreck oder irgendwas klebrigem Zeug. Und das haben sie untersucht. Also zum einen haben sie untersucht, wie gut Bakterien auf verschiedenen Banknoten überleben und wie gut sie sich dort entwickeln können und dann im zweiten Schritt, wie gut sie sich auf die Personen übertragen, die diese Banknoten in den Händen halten. Das waren nur so 7 oder 8 verschiedene Währungen, die sie überhaupt untersucht haben, da komme ich gleich noch zu. Also in Schritt 1 geht es um das Überleben der Bakterien und getestet wurden 3 verschiedene Arten von Bakterien. Festgestellt haben sie, dass auf 3 verschiedenen Währungen die Bakterien durchaus überleben können. Beim rumänischen Loi ist es so, dass alle 3 Bakterienarten sich recht gut entwickeln und überleben können. Beim US-Dollar ist es eine Bakterienart und beim Euro ist es ebenfalls eine Bakterienart.
Aber jeweils unterschiedliche.
Es sind unterschiedliche. Beim US-Dollar habe ich es mir nicht notiert, weil ich auch gar nicht mit dem Begriff nichts anfangen konnte. Es war irgendwie eine Abkürzung mit 4 Buchstaben. Beim Euro waren es E. coli-Bakterien.
Und das liegt da gut. Das muss dann ja an der unterschiedlichen Beschaffenheit des Papiers liegen.
Ja, genau. Im Paper ist dann am Ende nochmal beschrieben, wie moderne Geldscheine üblicherweise hergestellt werden. Beim US-Dollar weiß ich jetzt nicht, ob man wirklich von modernen Geldscheinen sprechen kann, aber zumindest beim Euro bestimmt. Und das sind ja wie nennt sich das, Polymerfasern, glaube ich. Und das wird auch nochmal, die fertigen Scheine werden nochmal eingetunkt in irgendwelche Flüssigkeiten. Kann ich dir alles im Detail nicht sagen, aber da gehen sie im Paper noch ein bisschen drauf ein. Eine Währung, auf der die Bakterien nicht überlebt haben, ist der kroatische Kuna, den man wahrscheinlich als sowas wie den Testsieger hier ansehen könnte. Die anderen Währungen, auf denen die Bakterien so mehr oder weniger gut überlebt haben, waren der marokkanische Dirham, der kanadische Dollar und der indische Rupie. Die
Auswahl der Währungen wurde dann vor dem Hintergrund vorgenommen, dass man möglichst unterschiedliche Arten von Papier testen wollte, oder?
Das habe ich mich auch gefragt, ist im Paper, glaube ich, nicht erwähnt. Also da das kein Ökonomie-Paper ist, bin ich da aber auch schon ziemlich früh ausgestiegen und habe es dann obwohl es nur sehr kurz ist, habe ich es überflogen, weil ich da einfach viele Dinge, wie das bei so medizinischen oder naturwissenschaftlichen Sachen üblich ist, wird der Versuch als solcher ziemlich genau beschrieben. Also sie beschreiben, wie sie die Banknoten trocknen und wie sie sie kontaminieren und wie sie die Bakterienkulturen heranzüchten und so weiter. Das machen sie wahrscheinlich
so. Wie vielen verschiedenen Banknoten haben die das getestet?
Ich glaube nicht an sehr vielen. Da stand irgendwie was von 2 oder so. Also ich weiß nicht, ob sie einfach nur so die Scheine genommen haben, wo sie irgendwie wo sie die Finger dran bekommen haben.
Und die haben nicht irgendwie Konfidenzintervalle oder irgendwas angegeben?
Kann ich mich nicht dran erinnern, nee. Es sind wirklich nur 3-4 Seiten da sind irgendwie 3 Tabellen aufgeführt mit Ergebnissen.
Das war eine reine Stichprobe sozusagen.
Ja, ich denke schon, ja. Sie haben auch, also was das Überleben der Bakterien anbetrifft, das ist ja nur der erste Schritt der Untersuchung. Im zweiten Schritt haben sie dann nur den rumänischen Loi, den Euro und den US-Dollar weiter untersucht. Und da ging es dann darum, wie gut die Bakterien übertragen werden können auf die Personen, die mit dem Geld hantieren. Ja, beim Euro haben sie festgestellt, dass die Bakterien nicht oder praktisch nicht übertragen werden auf die Personen. Bei dem Loi und dem US-Dollar haben sie festgestellt, dass das durchaus möglich ist, dass die übertragen werden. Und deswegen hat er in seiner, nennen wir es mal Dankesrede, auch diese beiden Währungen angeführt, weil die im Grunde genommen die Verlierer dieses Tests sind. Also die sind, wenn du mit den Währungen hantierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sie kontaminiert sind mit Bakterien, die dann auf deine Finger übertragen werden. Ich weiß jetzt als Nicht-Mediziner oder Nicht-Biologe, weiß ich natürlich auch nicht, ob drei verschiedene Bakterienarten jetzt wirklich viel sind und ob das eine ordentliche Aussagekraft auch für andere Arten und von Bakterien.
Im Hinblick auf die möglichen Gesundheitswirkungen der Bakterien,
war nicht
da geäußert?
Das war nicht beschrieben. Ich glaube, das wird unter Mikrobiologen als Grundlagenwissen oder Allgemeinwissen angesehen.
Ich meine, das wäre ja in dem Zusammenhang eigentlich das Entscheidende. Ne? Also nicht unbedingt, wie viele Bakterienarten auf dem Stein überleben, sondern vor allem Bakterienarten überleben, die jetzt schädlich oder weniger schädlich sind.
Ja, das kann ich nichts zu sagen. Ich vermute mal, dass die drei Bakterienarten, die sie untersucht haben, schon welche sind, bei denen diese Untersuchung relevant ist. Ne? Also bei weniger schädlichen ist es auch weniger interessant, ob die gut übertragen werden können. Bei relativ schädlichen ist es eben relativ interessant.
Ja.
Was ich auch nicht verstehe, ist, dass er in seiner Rede sagt, dass die Klebrigkeit der Scheine oder das Gefühl, das man hat, wenn man sie in den Händen hält, gar nichts darüber aussagt, ob sie kontaminiert sind. Das verstehe ich deshalb nicht, weil sie im Paper gar nicht auf Klebrigkeit eingehen. Ich weiß nicht, ob das einfach, also die hatten, bei diesem Experiment hatten sie ja Leute, die dann mit den Fingern die Scheine gerieben haben. Also die kontaminierten Scheine haben sie gerieben und dann haben sie, glaube ich, eine gewisse Zeit noch vergehen lassen, bis sie dann den Bakterienbefall auf den Fingern gemessen haben. Oder nee, die Zeit haben sie, glaube ich, verstreichen lassen, nachdem sie die Bakterien auf die Geldscheine aufgetragen hatten oder so. Die wurden dann, ich glaube, die wurden aktiv getrocknet und dann wurde nach 3 Stunden, nach 6 Stunden und nach 24 Stunden gemessen. Wahrscheinlich haben die Leute, die dieses Experiment durchgeführt haben und über die Scheine gewischt haben, die haben möglicherweise dann beschrieben, wie klebrig die sich anfühlen oder wie nicht klebrig, aber im Paper stand dazu, glaube ich, gar nichts. Naja. Ja, das war es im Wesentlichen. Das ist der IG-Nobelpreis. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass nächste Mal wieder ein wirklich ökonomisches Thema drankommt. Wir hatten ja einmal schon, oder nee, wahrscheinlich haben wir schon zweimal darüber gesprochen. Das eine Mal ging es um Glücksspiel, das war die Sache mit den Krokodilen.
Genau, genau.
Das andere weiß ich gar nicht mehr, was das war.
Kann ich mich auch nicht erinnern.
Also Glücksspiel und Risikoaversion, darum ging es ja. Das würde ich durchaus als ökonomisch ansehen.
Das waren ja in dem Fall auch Ökonomen, oder?
Ich glaube schon.
Oder zumindest, ja, Leute, die machen sich mit ökonomischer Theorie beschäftigen.
Ja, gut, können ja auch Psychologen oder so sein, ne?
Klar. Aber das ist zumindest dann ja auch noch näher dran als jetzt ein Biologe.
Ja, genau. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da das Gefühl hatte, dass sie irgendwie das Fachgebiet verfehlt hätten. Das passte schon ungefähr. Gut, also ich hoffe, es gibt genug interessante und vielleicht auch komische Forschung in den Wirtschaftswissenschaften, sodass sie da...
Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch in den nächsten Jahren eher noch zunehmen wird, weil ich meine, es gibt so viele Ökonomen und jeder muss sich ja irgendwie auch eine eigene Nische finden in seiner Forschung, um sich abzusetzen. Ja. Ich denke, da werden einige Leute noch auf sehr abwegige Ideen kommen, um ihre Publikationen voranzubringen.
Ich glaube, am IFW, also am Institut für Weltwirtschaft in Kiel, da gibt es, glaube ich, doch auch diese Christmas Economics. Na, das ist vielleicht schon ein bisschen her, aber ich meine, da ist mal ein bisschen Forschung abgefallen im Weihnachtskontext. Das wollte ich mal recherchiert haben, als wir da waren, wir mit unserem Doktorandenseminar.
Genau, in die Laura, die hat dazu Paper veröffentlicht.
Ah.
Hast du die noch kennengelernt?
Ja, klar, die.
Ja, ne? War ja bei RAF im Lehrstuhl.
Genau, die ist, glaube ich, dann an die ZBW gewechselt, vorzeitig sozusagen.
Ja, jetzt ist sie, glaube ich, Uni Göttingen.
Oh, das kann sein. Ach so, ne, ich verwechsel sie immer mit einer anderen Laura. Vielleicht. Ja. Na gut, ist auch egal. Ne? Ja, werde ich vielleicht mal recherchieren und vielleicht mal den einen oder anderen Vorschlag da.
Ja, kann
IG Nobelpreis
für die nächste Folge, die ist dann ja, oder wir besprechen sie jetzt in der nächsten Folge, wenn es dann auch vielleicht schon etwas weihnachtlicher ist.
Ja, genau.
Vom Zeitpunkt.
Ja, wie gesagt, ich wollte das schon mal recherchiert haben, weil wir vor ein paar Jahren mal im Dezember unser Doktorandenseminar auswärts hatten. Da waren wir auf Schleimünde. Und der Chef hatte vorgeschlagen, dass jeder da so für die Abendunterhaltung ein bisschen was vorbereitet. Und da wollte ich das eigentlich noch für recherchiert haben, hatte aber einfach nicht die Zeit, weil ich meinen eigentlichen Vortrag, für den wir da waren, vorbereiten musste. Gut, aber ich kann es mir ja mal merken und dann schaue ich mal, ob ich da was finde. Gut, also wir sind schon ein bisschen dabei. Die Themen, die ich jetzt noch hätte, die könnte ich recht knapp fassen, wenn es dir recht ist. Oder hast du Hunger?
Wie lange sind wir jetzt dabei?
Also ungefähr 1,49 Aufnahme. Ja.
Ich würde sagen, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, das hier vielleicht abzuschließen. Oder hat es thematisch unmittelbar auch mit Nobelpreis oder den Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, zu tun?
Ja. Ja, gut. Dann belassen wir es erstmal dabei. Also, wir versuchen, die nächste Episode möglichst bald aufzunehmen und nicht wieder mehrere Monate versprechen zu lassen. Das nehme ich alles auf meine Kappe, das lag an mir. Wir kriegen das in Zukunft wahrscheinlich wieder regelmäßiger hin und wir gewöhnen uns da, glaube ich, mal an etwas, ja, nicht nur regelmäßigeren, sondern auch häufigeren Rhythmus an. Also, gut, wie dem auch sei, fürs Zuhören erstmal vielen Dank und ja, dann bis hoffentlich bald. Also, tschüss.
Tschüss. Ich höre nur Spliffs und Soulplatten knistern.